Ja, einen guten Morgen, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, hier zu sein, nach 3 Wochen mal wieder unter euch zu sein, das freut mich. Gemeinde, was kommt dir zur Gemeinde in den Sinn? Genau. Was ist für dich Gemeinde? Ist Gemeinde für dich eine Wohlfühloase? Ein Ort, wo du dich auftanken kannst, wo du der Alltageslast irgendwie entkommen kannst, Kräfte zu sammeln. Ist Gemeinde für dich vielleicht wie ein Konzert, wo schöne Musik gespielt wird, wo du auch ein bisschen mitsingen kannst? Ist Gemeinde für dich wie Sprechstunde, wo nette Menschen zusammenkommen, wo du über deine tägliche Last sprechen kannst. Was ist Gemeinde? Wir haben die letzten Wochen über Gemeinde gesprochen. Wir haben ein bestimmtes Bild betrachtet, die Gemeinde, ein Bau. Und dieses Bild, das eben Gemeinde Bau ist, verdeutlicht, Gemeinde ist nicht statisch. Gemeinde ist dynamisch. Gemeinde wird gebaut, sie entwickelt sich. Das heißt auch, die Gemeinde hat ein bestimmtes Ziel. Gemeinde zu bauen. Heute Morgen mit dem Thema, wir brauchen Menschen, um Gemeinde zu bauen. Gemeinde ist also ein Bau und Bau, ich habe selbst nie gebaut, aber ich habe mitbekommen, wie Freunde um mich herum gebaut haben. Damit ein Bau nicht eine ewige Baustelle bleibt, braucht es Bauarbeiter. Einige bezahlen ihre Bauarbeiter und lassen bauen, andere bauen selbst, mit Freunden, mit Familien. Wo niemand baut, da gibt es keinen Fortschritt. Gemeinde soll gebaut werden. Der Titel sagt, wir brauchen Menschen, um Gemeinde zu bauen, aber wir müssen zuerst ein Fundament legen und wir haben die Bibelstelle bereits gehört im Vorprogramm. Matthäus 16, Vers 18, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Im Kontext geht es darum, ja, Jesus fragt, was wird über mich gesagt? Was glauben die Menschen, wer ich bin? Was glaubt ihr, wer ich bin? Und Petrus sagt dann, du bist der Christus. Und dann sagt Jesus diese Worte, ja, du bist Petrus und auf dir werde ich meine Gemeinde bauen. Ich werde meine Gemeinde bauen. Das heißt, Jesus Christus ist der Bauarbeiter. Er baut Gemeinde. Jesus Christus ist der Architekt, er hat die Pläne für die Gemeinde, wie Gemeinde aussehen soll, ja, wie sie gebaut werden soll. Er ist der Bauherr, er hat die Verantwortung und er ist selbst der Bauarbeiter, der die Steine dorthin legt, wo sie hingehören. Das müssen wir uns bewusst sein, das ist das Fundament des Gemeindebaues. Jesus Christus bestimmt wie, Jesus Christus bestimmt wer und Jesus Christus baut. Er baut selbst. Und ich finde diese Worte, die hier stehen, man könnte ganz viel daraus nehmen, eben so ermutigend. Das ist Entlastung für uns. Jesus Christus kommt mit der Gemeinde an sein Ziel. Wer baut? 1. Petrus 2, Vers 5 haben wir in der Textlesung gehört. Ich lese es nochmal vor, einen Vers daraus. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen. Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Lasst euch als lebendige Steine aufbauen. Aufbauen lassen. Das heißt, wir haben eine passive Funktion. Jesus Christus setzt dich dahin, wo er denkt, dass du hingehörst. Bist du irgendwo ein Eckstein oder oben der abschließende Stein einer Wand? Jesus Christus gebraucht dich durch deine Gaben. aufbauen lassen. Gleichzeitig sehen wir aber auch, irgendwie ist das aktiv. Wir sollen lebendige Steine sein. Wir sollen keine toten Steine sein, sondern lebendig. Und dazu kommen wir gleich noch. Aber wenn wir uns passiv aufbauen lassen sollen, dann bestimmt Jesus, wohin wir gehören. Er verteilt durch seinen Heiligen Geist die Gaben in die Gemeinde. Wie du dich investieren sollst in die Gemeinde. Und die dritte wichtige Stelle ist 1. Korinther Kapitel 3, Vers 10. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf auf. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Das heißt, Petrus spricht hier von sich und sagt, ich habe weitergebaut, ich war aktiv, ich war der Baumeister, der die Steine selbst gelegt hat. Und nun, liebe Gemeinde in Korinth, baut weiter. Ihr habt die Verantwortung, weiterzubauen. Also bisher haben wir gehört, Jesus Christus baut, er sagt wie, er sagt wo, er bestimmt den Weg und er sagt mit wem. Und nun heißt es, bau du weiter. Bau du weiter Gemeinde. Und wenn wir über Gemeinde sprechen, sind es diese drei Dinge, die wir uns immer wieder in Erinnerung rufen müssen. Dass eben Jesus Christus baut, dass er mit dir baut und dass du bauen sollst. Gemeinde zu bauen ist also ein Gemeinschaftsprojekt. Klassisches Beispiel dafür sind Mannschaftssport. Mannschaftssport ist kein Einzelsport. Das heißt, eine Mannschaft lebt vom Kollektiv. Wenn alle am gleichen Strang ziehen, dann kann eine Mannschaft Erfolg haben. Das haben wir in der Bundesliga die letzten beiden Wochenende gesehen, dieses Wochenende, als das große Bayern gegen Bochum verlor. Gestern nur einen Punkt. Die Gegner treten als Kollektiv auf und können so auch bessere Mannschaften besiegen. Das Team überzeugt, nicht der Einzelspieler. Wenn wir also darüber nachdenken, Gemeinde zu bauen, heißt das, miteinander zu bauen, miteinander und nicht gegeneinander zu bauen. Gemeinde zu bauen ist ein Gemeinschaftsprojekt, gemeinsam zu bauen. Und das hört sich alles irgendwie logisch an, aber es ist irgendwie doch schwer im Alltag. Was zeichnet das aus, wenn wir gemeinsam bauen? Esra Kapitel 3, Vers 9, da lesen wir davon, wie der Tempel gebaut wird. Und Jeschua mit seinen Söhnen und seinen Brüdern Kadmiel, Binui und Hodawaja traten einmütig an, um die Arbeiter am Hause Gottes anzuleiten. Also hier sehen wir vier Männer, die einmütig antraten. Einmütig könntest du auch schreiben mit wie ein Mann. Sie traten auf wie ein Mann. Sie alle hatten das gleiche Ziel, sie alle gingen in die gleiche Richtung, sie alle wussten, wo der Tempel stehen muss. Nicht der eine dachte, im Süden ist doch viel schöner. Nee, lass uns hier im Schatten bauen. Nee, an der Sonne. Nein, alle wussten wo und hatten ein gemeinsames Ziel. Sie alle bauten auf dem gleichen Fundament auf. Und das gleiche Fundament ist gerade auch wichtig im christlichen Kontext. Das Fundament, das wir haben, ist die Bibel. Wir alle bauen auf der Bibel, weiter Gemeinde. Jesus Christus ist der Bauherr. Und er sagt, auf der Bibel, auf meinem Wort ist die Gemeinde gegründet, auf mir. Aber wie schaffen wir es, gemeinsam aufzutreten? Ich habe das Beispiel gesagt von Mannschaftssport. Und wie ihr sehr wahrscheinlich wisst, schaue ich gerne auch Eishockey. Und im Februar, da war ein Eishockeyspiel. Ich habe es nicht geschaut, obwohl es eigentlich das Eishockeyspiel ist, was man nicht verpassen darf. USA gegen Kanada. Die USA gegen Kanada, das ist das Spiel im internationalen Eishockey. Weil zwei Mannschaften aufeinander treten, die einfach die Top-Mannschaften sind. Das ist vielleicht ähnlich wie in der Bundesliga, wenn Bayern gegen BVB spielt. Ein Spiel, das niemand verpassen darf. Und Eishockey, das ist ja ein Spiel, was auch ein bisschen körperlich betont ist. Und da wird es auch mal rau. Und die Trainer, haben die Aufgabe, die Mannschaft zu motivieren. Die Mannschaft so zu motivieren, dass du als 80-Kilo-Spieler dich an einem 120-Kilo-Spieler in den Weg stellst. Und zwar so in den Weg stellst, dass es vielleicht auch ein bisschen schmerzt. Du musst voller Motivation sein. Und bei diesem besagten Spiel, die USA gegen Kanada, da waren keine 9 Sekunden gespielt und das Spiel war schon 3-mal unterbrochen. 3-mal unterbrochen, weil die Spieler aufeinander losgingen. Die Spieler waren so motiviert, dass die kleinste Berührung die Spieler zur Explosion brachte. Sie wollten dieses Spiel gewinnen. Sie waren so heiß. Und nach dem Spiel, da wurden die Trainer beschuldigt und gefragt, wieso habt ihr eure Spieler so sehr eingeheizt? Und die Trainer von beiden Mannschaften haben gesagt, wir haben eigentlich nichts gemacht. Die Spieler wollten in dieses Spiel und die Spieler wollten dieses Spiel gewinnen. Die Motivation war da. Die Motivation war da, dass man sogar in die Schlägereien ging. Wenn wir Gemeinde bauen, wie ist deine Motivation? Was ist deine Motivation? Denk mal darüber nach, nicht laut antworten, aber denk mal darüber nach, ist Gemeinde für dich Freude im Moment? Motivation pur, dich in die Gemeinde zu investieren? Oder ist der Gemeindebau im Moment einfach für dich Last? Was sind Punkte, die Gemeinde zur Last machen? Oder was sind Punkte, wo dich voller Freude anspornen, Gemeinde zu bauen? Wie im Eishockeyspiel brauchen wir in der Gemeinde Motivation. Motivation, Gemeinde zu bauen. Was sind deine Motivationen? Und ich möchte heute Morgen 2 Punkte betrachten, ja, was Motivationen sein könnten. Die Liebe zum Herrn. In Johannes 14,23, da geht es darum, dass wir den Geboten Gottes, ja den Geboten Jesu Christi folgen aus Liebe. Aus Liebe zu Jesus Christus wollen wir dies tun. Und diese Liebe ist der Treibstoff für das Leben, das kennen wir aus dem Leben. Wir sehen das bei verliebten jungen Paaren, da gibt es diese Frau, die nichts mit Fußball anfangen kann, aber sie liebt einen jungen Mann, der Fußball spielt. Und nun geht sie jedes Fußballspiel hin, um den angebeteten Fußball spielen zu sehen. Die Liebe ist der Treibstoff für das Leben. Und ich hoffe, dass die Liebe zum Herrn auch Treibstoff ist für deinen Dienst in der Gemeinde. Was könnte eine weitere Motivation sein? Der ewige Lohn, Offenbarung 22,12, wo Jesus Christus sagt, wenn ich wiederkomme, werde ich jedem vergelten nach seinen Werken. Mose lesen wir in Hebräer Kapitel 11, er wird als Glaubensheld aufgelistet und Vers 26 heißt es, und er hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Die Belohnung, die wir bekommen. Für Mose war der Reichtum Ägyptens nichts im Vergleich zu dem Lohn, den er mal bekommen wird in der Ewigkeit. Und im Neuen Testament, da haben wir viele Stellen, die von einem Lohn sprechen. Einem Lohn, wenn wir in der Nachfolge vorangehen. Ja, wenn wir Gemeinde vor Ort bauen. Und ich bin der Überzeugung, dass diese Dinge angesprochen werden, weil das für dich und für mich Motivation sein soll. Du wirst belohnt dafür, wenn du dich investierst. Wir haben das auch in den verschiedenen Sportarten, wo viele Menschen viele Opfer erbringen, um schlussendlich den Pokal hochzustemmen, um die Olympiamedaille zu gewinnen. Das spornt die Spieler an und so soll es auch uns anspornen, den ewigen Lohn in Aussicht zu haben. Nun, wie sieht die Realität aus? Sind diese beiden Dinge für dich genügend Motivation, in die Gemeinde zu gehen, frühmorgens aufzustehen, mittwochabends zur Gebetsstunde zu gehen? Ich bin der Überzeugung, also diese beiden Motivationen, die ich aufgelistet habe, das sind nicht alle, du findest noch mehr in der Bibel und kennst vielleicht noch eigene Motivationen. Aber ich bin der Überzeugung, diese beiden Motive sollten uns eigentlich genügen. Die sollten uns anspornen, alles zu geben für die Gemeinde. Alles zu geben für Jesus Christus. Jesus Christus hat alles gegeben, damit du ewiges Leben hast. Aus Liebe, aus Dankbarkeit können wir gar nicht anders, als so zu leben, wie er es möchte. Wir haben den ewigen Lohn in Aussicht gestellt. Wir alle wissen, wir haben nichts verdient. Wir haben die Hölle verdient. Aber Gott schenkt uns durch Jesus Christus ewiges Leben. Und er sagt uns, ja, wenn du in der Nachfolge vorangehst, ja, wenn du Gemeinde baust, wenn du meinen Geboten folgst, dann werde ich dich noch zusätzlich belohnen, obwohl wir es nicht verdient hätten. Aber reicht das? Sind wir oft nicht demotiviert, Gemeinde zu bauen? Oft genügen diese Dinge nicht. Und ich möchte zuerst eine Stelle bringen aus Römer Kapitel 12, Vers 11 und dich ermutigen, mach's trotzdem. Auch wenn du im Moment nicht motiviert bist. Manchmal haben wir den Irrglauben, dass die Rettung das Ziel ist. Wir verkündigen das Evangelium, Menschen sollen zum Glauben kommen. Das ist das Ziel. Die Rettung ist das Ziel. Aber die Rettung ist erst der Anfang. Gott, als er die Welt erschaffen hat, hat er ein Ziel gehabt. Die Schöpfung sollte ihm die Ehre geben. Der Mensch hat ein anderes Ziel gewählt, nämlich eben Gott zu missachten und die eigenen Ziele zu verfolgen. Und Jesus Christus kam auf die Welt, um am Kreuz zu sterben, damit wir Vergebung haben, damit wir diesem Ziel wieder nachfolgen können. Damit wir Gott die Ehre geben können mit unserem Leben. Ja, es ist häufig nicht angesehen, zu sagen, mach einfach. Wir hören das vielleicht nicht gerne und es treibt uns auch nicht zu Höchstleistungen an. Aber manchmal ist es notwendig zu hören, auch wenn du nicht motiviert bist. Auch wenn du vielleicht demotiviert bist, in der Heiligung voranzugehen, Gemeinde zu bauen, dich in die Gemeinde zu investieren, mach es, weil es Gott möchte. Und das kennen wir doch auch aus dem Leben. Wir haben hier auch Mütter unter uns. Als die Kinder klein waren, die Liebe zum Kind war da oder ist auch jetzt noch da. Aber mitten in der Nacht aufzustehen, um zu stillen, um den Schoppen zu geben, ist vielleicht nicht immer der Antrieb die Liebe, sondern man macht's, weil man es jetzt tun muss. Wir kennen die Rettungssanitäter, die nachts um 12, nachts um 2 Uhr vielleicht gerade ein gutes Gespräch haben, gemütlich beim Kaffee trinken und dann kommt der Anruf, jetzt musst du raus. Dann heißt es nicht, ja, es lassen noch 15 Minuten, ich möchte gerade noch ein bisschen sprechen, meinen Kaffee zu Ende trinken. Nein, es ist jetzt ihre Pflicht, rauszugehen. Du wirst in deinem Leben als Christ immer wieder an Punkte kommen, wo du keine Lust hast. Wo du lieber etwas anderes tun möchtest, als Gemeinde zu priorisieren. Und an solchen Punkten heißt es, priorisiere Gemeinde trotzdem, auch wenn du keine Lust hast, weil Jesus Christus es möchte, weil er dich damit beauftragt hat, Gemeinde zu bauen, weil er dich damit beauftragt hat, Gemeinde zu priorisieren, Gemeindetermine wahrzunehmen, Gebetsstunden, Männertreff und so weiter. Wir sollen uns in die Gemeinde investieren, wie uns Gott befähigt hat. Aufgrund deinen Gaben, aufgrund deiner Möglichkeiten und Kräften. Das sieht im Alter anders aus, als wenn du jung und dynamisch bist. Wenn du jung und dynamisch bist und voller Kräfte bist, dann sollst du dich dementsprechend in die Gemeinde zu investieren. Wenn du nur ein Gebet am Tag sprechen kannst, weil die Kraft nicht für mehr reicht, dann tu das. Manchmal ist Gemeinde Pflicht. Ich hoffe, dass es aber Ausnahmen sind in deinem Leben. Ich hoffe, dass die Motivation, indem wir uns in die Gemeinde investieren, indem wir in die Nachfolge vorangehen, vor allem die Liebe zum Herrn ist. Aus Dankbarkeit. Und was tun wir, wenn wir nicht motiviert sind? Wir investieren uns trotzdem. Aber was sind die Gründe, wenn du keine Motivation hast? Wenn du hier sitzt, denkst, ach, Gemeinde. Gemeinde ist im Moment nur Last für mich. Wieso ist sie Last für dich? Was sind die Gründe? Ich möchte über einen Grund heute Morgen sprechen, warum wir vielleicht keine Motivation haben. Und häufig, nicht immer, sind es andere. Andere Menschen in der Gemeinde, die oft einfach nur anstrengend sind. In der Regel sind wir selbst anstrengend, nicht die anderen. Aber wir nehmen die anderen als anstrengend wahr. Einfach mal so als kurze Reflexion. Aber du bist motiviert für die Gemeinde. Du bist motiviert, dich im Gesangsteam zum Beispiel zu investieren. Und nach dem Gottesdienst kommt jemand auf dich zu und sagt, die Lieder haben heute wieder nicht gepasst. Du hast heute falsch gesungen. Vielleicht kennst du das. Du bist motiviert, dich in der Jungschar oder weiß nicht wo in der Sonntagsschule zu investieren. Und die Eltern zeigen Undankbarkeit. Anstelle uns gegenseitig zu motivieren, demotivieren wir uns gegenseitig. Das ist nicht wie ein Mann zu bauen. Wie ein Mann an einem Strick zu ziehen und in die gleiche Richtung zu gehen. 1. Petrus 2, Vers 1. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Petrus sagt der Gemeinde, was wir tun sollen. Er zählt 5 Eigenschaften auf. Die Gemeinsamkeit dieser Dinge, sie sind alle schlecht und sie alle sehen Zwietracht in der Gemeinde. Alle zerstören die Gemeinschaft. Alle machen es unmöglich, gemeinsam Gemeinde zu bauen. Betrachten wir diese Eigenschaften kurz. Betrug und Heuchelei. Man spielt sich gegenseitig etwas vor. Betrug kennen wir aus finanziellen Gründen. Du wirst um Finanzen betrogen. Wir kennen es aus der Ehe. Der Ehepartner hat die Ehepartnerin betrogen oder umgekehrt. Man hat böse Absichten. Aber man spielt etwas vor, was es nicht preisgibt. Heuchelei genauso. Man spielt Freundschaft vor, obwohl man eigentlich Feinde ist. Beide Dinge zeigen die wahren Absichten nicht, sondern die wahre Absicht wird verdeckt durch ein falsches Spiel. Und das hat in der Gemeinde keinen Platz. Neid, üble Nachrede. Ja, die Missgunst, den Neid, jemandem anderen was nicht zu gönnen, was man selbst gerne hätte. Man hätte selbst gerne die schöne Stimme, um da vorne zu stehen und den Gesang von vorne zu begleiten. Man ist neidisch. Die andere Person hat es, ich nicht. Üble Nachrede. Im Großen sehen wir das im Rufmord. Hintenrum jemandem schlecht zu machen. Im Kleinen, hast du schon gehört. Wir reden etwas, das wir irgendwo vernommen haben. Über andere Personen. Gerüchteküche, auch in der Gemeinde. Eine Realität. Soll nicht so sein, sagt uns Gott hier. Leg das ab. Und alle Bosheit ist der Überbegriff über alle bösen Dinge. Und alle Dinge stehen im Widerspruch zu einem wahren geistlichen Leben, zur Nachfolge Jesu Christi. Und nun werden wir aufgefordert, diese Dinge abzulegen. Abzulegen, wie eine Jacke wir im Winter ablegen, wenn wir reinkommen. Aber wir merken, ja, eine Jacke abzulegen ist relativ einfach. Diese Dinge abzulegen sind doch irgendwie schwer, sind doch eigentlich unmöglich. Jesus Christus fordert uns auf, diese Dinge abzulegen, und im Kontext fordert er uns dazu auf, was anderes anzuziehen. 1. Petrus 1, Vers 22, so habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Beständig lieb aus reinem Herzen. Das ist das Gegenteil von Heuchelei. Heuchelei spielt was vor. Wir sollen uns lieben aus reinem Herzen. Aus reinem Herzen, was nur Gott schaffen kann. Und da sind wir beim Punkt, wie es möglich wird, 5 Dinge abzulegen und Liebe anzuziehen. 1. Petrus 2, Vers 5 haben wir gehört in der Textlesung, wir sollen uns aufbauen lassen als lebendige Steine. Lebendige Steine habe ich da kurz erwähnt, dass es eben heißt, nicht nur einfach passiv, sondern irgendwie haben die auch eine aktive Form. Lebendig und tot in der Bibel. Leben und Tod stehen in der Bibel oft in Verbindung, in einer Beziehung zu Gott zu stehen oder nicht. Die biblische Lehre ist nicht, wenn du Jesus Christus nicht hast und stirbst, bist du ewig tot. Wir lesen in der Bibel, wer glaubt, der wird ewig leben. Wenn du nicht glaubst, wirst du auch ewig leben. Tod und Leben steht in Verbindung zu Gott. Du wirst ewig leben ohne Verbindung zu Gott. Und das bezeichnet die Bibel als Tod, weil es eben kein schönes Leben ist, weil es kein erfülltes Leben ist, weil es Leben in Schmerz ist. Und nun sagt uns Gott, lasst euch gebrauchen als Steine, ja als lebendige Steine. Als lebendige Steine meint also aus der Beziehung zu mir. Und es wird deutlich, wie wir unsere schlechten Dinge ablegen können, unsere schlechten Eigenschaften ablegen können, nur in Verbindung zu Jesus Christus. Es wird deutlich, wie wir einander aus reinem Herzen lieben können. Nur in Verbindung zu Jesus Christus. Und das wird offensichtlich, wenn ich in mein Leben denke, wenn ich mich ins Zentrum stelle, dann endet es in der Katastrophe, weil meine Wünsche, weil meine Sehnsüchte erfüllt werden müssen. Man schadet einander mehr, als gemeinsam voranzugehen, wenn man sich selbst immer nur in den Mittelpunkt stellt. Und Jesus Christus sagt, stell dich nicht ins Zentrum, sondern mich. Und aus der Verbindung zu mir kannst du so leben. Wir sollen also lebendige Steine sein, aus der Beziehung zu ihm leben. Und es wird wieder deutlich, in der Gemeinschaft mit Gott wird es möglich, so zu leben, wie es Jesus Christus möchte. Und auch im Kontext, es ist sehr spannend, auch im Kontext, wird gezeigt, wie diese Gemeinschaft überhaupt möglich ist. Diese Gemeinschaft, 1. Petrus 1, Vers 22, ich habe hier nur einen Teilvers abgedruckt, aber aus der Wahrheit könnt ihr leben. Die Wahrheit, die Bibel. 1. Petrus 1, 23, wir sind neugeboren durch das Wort Gottes. Wieder die Bibel. 1. Petrus 2, Vers 2, seid begierig nach der unverfälschten Milch, damit wir heranwachsen können. Wieder die Bibel. Die Gemeinschaft zu Gott finden wir in der Bibel. Wir müssen Beziehung zu Gott haben und auf sein Wort hören. Durch die Bibel spricht Gott zu dir. Ich möchte zum Schluss kommen Und ich möchte diese Predigt mit einem Satz zusammenfassen. Aus der Gemeinschaft mit Gott bauen wir Gemeinde gemeinsam mit Geschwistern. Die Gemeinschaft mit Gott ist das Fundament. Das Fundament, weil er Bauherr ist, weil wir wissen müssen, wie wir Gemeinde bauen. Und aus der Gemeinschaft mit Gott können wir erst miteinander gemeinsam bauen. Gemeinsam mit Geschwistern bauen. Die Gemeinde ist kein Projekt des Pastors, des Leitungskreises oder weiß nicht von wem, sondern es ist ein gemeinsames Projekt. Wir bauen Gemeinde vor Ort. Möge uns dies als Grundlage sein, um gemeinsam hier Gemeinde zu bauen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Ja, Jesus Christus, wir danken dir, dass du auf die Welt gekommen bist. Ja, dass du dich klein gemacht hast, Knechtgestalt angenommen hast, ans Kreuz gingst zur Vergebung unserer Schuld. Ja, damit wir ewig Gemeinschaft haben können, damit wir schon jetzt Gemeinschaft mit dir haben können. Und wir danken dir, dass wir nicht alleine sind, dass du uns deinen Geist zugesagt hast und dass wir Gemeinde haben können. Ja, dass wir Geschwister haben können, wo wir miteinander vorangehen können in der Nachfolge, wo wir miteinander Gemeinde bauen dürfen. Und ich bitte dich, dass wir Dinge ablegen können, die im Wege stehen, uns gebrauchen zu lassen. Ja, dass wir wirklich von Herzen dir nachfolgen können, uns gebrauchen lassen können, ja, so wie du beabsichtigst, um Gemeinde zu bauen. Herr, baue du Gemeinde durch uns hier vor Ort. Amen.